M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Die Proteste gegen ICE häufen sich. In den USA gehen immer mehr BürgerInnen auf die Straßen, um gegen das gewaltvolle Vorgehen der Staatseinheit zu protestieren. Besonders in demokratischen Staaten häufen sich die Demonstrationen. Auch amerikanische PolitikerInnen kritisieren die Vorkommnisse scharf. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, hat ICE im vergangenen Mai mit der Gestapo verglichen.
Donald Trumps modern-day Gestapo is scooping folks up off the streets. They're in unmarked vans, wearing masks. Being shipped off to foreign torture dungeons.
Damit spielt er auf die geheime Staatspolizei der Nationalsozialisten an. Damit ist er nicht der Erste, der diese Vergleiche zieht. Weitere US-PolitikerInnen und Prominente äußern sich zu den Vorfällen. Trotzdem, die Angst vor ICE ist groß. Einige ImmigrantInnen trauen sich nicht mehr auf die Straße, meiden bestimmte Institutionen oder Gegenden. Die vorherrschende Angst schneidet in den Alltag ein und verändert für viele das Leben in den Staaten. Doch wie gerechtfertigt ist der Vergleich? Kann man beide Situationen nebeneinander stellen? Dazu lohnt es sich, beide Einheiten genauer anzuschauen. Die Gestapo war ein offizielles Instrument des Dritten Reichs. Die Nationalsozialisten hüllten die Demokratie der Weimarer Republik nach und nach aus. Die Regierung wurde totalitär und die Polizei erhielt immer mehr Befugnisse. Das Ziel der NSDAP war die vollständige Kontrolle und Unterwerfung der deutschen Gesellschaft. Dazu nutzten sie verschiedene militärische Einheiten. Die Gestapo war eine relativ kleine Einheit mit ca. 20.000 Mitgliedern. Doch durch das Misstrauen, das sie säte, konnte sie ihre Macht gut etablieren. Sie motivierte die allgemeine Bevölkerung dazu, sich gegenseitig zu bespitzeln und zu verraten. Dadurch wussten die BürgerInnen nicht mehr, wem sie trauen konnten. Die fehlende Vernetzung nutzte die Gestapo aus. So konnten sie effizient GegnerInnen ermorden und Proteste unterbinden. Georg Hörnschemeier leitet die Gedenkstätte Gestapo-Keller in Osnabrück. Er erklärt, mit welcher Freiwilligkeit die BürgerInnen unter der NSDAP kooperiert haben.
Eine Belohnung bekommen die Leute nicht unbedingt, kriegen nicht unbedingt Geld dafür, sondern sie machen das aus Überzeugung. Eine der vielleicht bestürzenden Erkenntnisse, aber die Überzeugungskraft ist groß. Also die Sympathie für den NS-Staat und die Mitarbeit ist ganz erheblich.
Währenddessen wurde die Gleichschaltung aller weiteren Organisationen vorangetrieben. Sie mussten sich an die vorherrschende Ideologie angleichen. Damit war die Bevölkerung jeden Tag mit nationalsozialistischem Gedankengut in Kontakt und ging in der Diktatur auf. Und viele taten das gerne, meint Hörnschemeier.
Die NSDAP, muss man sich immer vergegenwärtigen, hatte fast 10 Millionen Mitglieder in ihrer ganzen Existenz. Ein erheblicher Teil der erwachsenen Bevölkerung ist mit dem System mehr oder weniger einverstanden, solange sie keine Nachteile haben.
Die Wahlen 1933 zeigten, dass die Mehrheit der Deutschen antidemokratische Parteien wählte. Sie waren nicht mehr vom System überzeugt. Gleichzeitig wurden die Personen konsequent ausgeschlossen, die den Feindesbildern der NSDAP entsprachen. Die Isolierung und Verfolgung schritten weiter voran. Proteste gegen den Status quo gab es kaum. Und doch sahen und wussten viele, was passiert, wenn jemand denunziert wurde, das heißt verraten. Historiker Magnus Brechtken erklärt, wie die Gestapo funktioniert hat, auch wenn sie zahlenmäßig gering aufgestellt war.
Gleichzeitig ist es so, dass die Gestapo nicht in jedem Ort vertreten war, sondern dass sie darauf angewiesen war, dass es Denunziationen gab und dass Leute ihre Nachbarn beobachtet haben und gegebenenfalls darüber berichtet haben, wenn jemand sich antinationalsozialistisch oder regimekritisch äußerte. Und das ist vieltausendfach geschehen.
Die Gestapo erfüllt also eine Vielzahl an Funktionen. Sie überwacht die Gesellschaft auf Gehorsamkeit und bestrafte die, die von der einheitlichen Linie abwichen. Darin unterscheidet sie sich von der amerikanischen Organisation ICE. Deren Aufgabenfeld ist beschränkter. Ihre Hauptaufgabe ist die Festnahme und Abschiebung von MigrantInnen ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung. ICE steht für United States Immigration and Customs Enforcement. Die Polizeieinheit existiert bereits seit 2003. Sie wurde als Reaktion auf die Terroranschläge am 11. September 2001 gebildet. Sie ist die größte Polizei- und Zollbehörde des amerikanischen Heimatschutzministeriums. Gerade unter Donald Trump wurde die Einheit finanziell aufgerüstet. Die Personenzahl hat sich auf 20.000 Angestellte verdoppelt. Die US-Regierung sucht aktiv nach Freiwilligen und plant, noch Tausende mehr zu rekrutieren. Professor Hochgeschwender von der LMU München ist am Lehrstuhl für Amerikanistik für nordamerikanische Kulturforschung zuständig. Er erklärt die Transformation von ICE folgendermaßen.
ICE ist gewissermaßen zur persönlichen Einsatztruppe von Trumps Feldzug gegen Immigranten geworden, der ja nun nicht so völlig neu ist. Auch unter Obama sind ja viele Menschen inhaftiert und deportiert worden, schon unter George W. Bush. Es hat auch schon Einsätze, Polizeieinsätze und Einsätze anderer Einheiten gegeben. Es war auch vor Kirchen etwa schon um 2006, 2007, 2008. Das ist alles nicht neu. Aber ICE ist nochmal deutlich ausgeweitet worden, personell. Die Einheit ist dann, beziehungsweise die beiden Einheiten, das sind ja unterschiedliche Gruppen, sind dann eben auch in Städten, die von Demokraten regiert werden, die selber als Sanctuaries verstanden haben, das heißt Orte, in denen Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung eben nicht inhaftiert werden, da sind die gezielt hingeschickt worden.
Unter Präsident Trump hat sich das Vorgehen der BeamtInnen verschärft. Häufig werden Menschen mit gültigen Aufenthaltstiteln fälschlicherweise festgenommen. ICE wird vorgeworfen, dass sie breit angelegte und wahllose Durchsuchungen vornehmen. Das Ziel ist dabei, möglichst viele Festnahmen zu erzielen. Und diese werden öffentlichkeitswirksam inszeniert. Die BeamtInnen werden auf sozialen Plattformen respekteinflößend und vermummt von der US-Regierung dargestellt. Das erntet viel Kritik. Zugespitzt hatten sich die Proteste aber nach den jüngsten Vorfällen in Minneapolis. Dort wurden zwei US-BürgerInnen während Demonstrationen erschossen. Als Grund hat die US-Regierung Selbstverteidigung angegeben. ICE-Kritiker zweifelten das an und wiesen auf Videomaterial hin, das die Situation anders zeige. Hochgeschwender geht dazu näher auf die Frage ein, ob das schon Menschenrechtsverletzung ist.
Auch da sind Verstöße gegen die amerikanische Verfassung erkennbar. Also im Fall von Alex Pretty und Renee Good, gerade bei Alex Pretty war es offensichtlich eine Form von, sagen wir mal freundlich, Totschlag. Ich würde sagen, es war Mord, ganz eindeutig. Und bei Renee Good geht es deutlich in die Nähe. Also das ist auf alle Fälle mal eine akute Menschenrechtsverletzung. Und auch Verhaftungen ohne Haftbefehl, reine Verdachtsverhaftungen aufgrund von Racial Profiling, die Verhaftung amerikanischer Staatsbürger, die nicht weiß sind. All das sind Punkte, die gegen die amerikanische Verfassung und gegen die Gesetzeslage verstoßen.
ICE darf nur Festnahmen im öffentlichen Raum durchführen, wenn kein richterlicher Befehl vorliegt. Dabei tauchen sie oft in großer Zahl auf, um Razzien durchzuführen. Ziele sind dabei Fabriken, Einkaufszentren oder Schulen. Vor kurzem wurde durch die Associated Press bekannt, dass es den BeamtInnen intern erlaubt wurde, auch ohne Durchsuchungsbefehl in Wohnräume einzudringen. Das ist jedoch verfassungswidrig. Die mediale Darstellung und ihr Auftreten vor Ort sind nicht zufällig. Dr. Hühnemörder ist Amerikanist an der LMU München. Er sieht darin die Absicht, eine klare Botschaft an die Bevölkerung zu senden.
Es ist doch recht klar, dass es nicht nur um die Durchsetzung des Aufenthalts- und Einwanderungsrechts geht, sondern eben auch tatsächlich um Einschüchterung. Das ist natürlich dann schon eine politische Grenzüberschreitung. Ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr darum, wahnsinnig viele Leute tatsächlich festzunehmen und abzuschieben. Wobei die absoluten Zahlen im Vergleich zu anderen Präsidentschaften gar nicht mal so titanisch hoch sind. Es ist nur so, dass ICE halt viel mehr im Landesinneren tätig wird, als das unter anderen Präsidenten der Fall war. Und vor allen Dingen, dass ICE jetzt ganz klar auch Leute ins Visier nimmt, die kein Aufenthaltsrecht haben, die aber nicht straffällig geworden sind. Und das war eine Gruppe, die man eben in vergangenen Präsidentschaften inklusive Trump I letztlich einfach so niedrig priorisiert hat, dass denen nichts passiert ist. Und ich denke, dass eins der Ziele davon ist, eben nicht nur möglichst viele Leute abzuschieben, sondern vor allen Dingen auch weitere unautorisierte Migranten daran zu hindern oder davon abzuschrecken, in die USA zu kommen. Und das funktioniert erschreckend gut.
Weiter ist das Vorgehen von ICE in die Kritik geraten, Racial Profiling zu betreiben. Sie nehmen BürgerInnen, die legal in den USA leben, aufgrund ihrer Ethnie ins Visier. Das weist rassistische und problematische Tendenzen auf. Dieser Fokus auf die Herkunft der Verhafteten hat maßgeblich zu dem Vergleich mit der Gestapo beigetragen. Hühnemörder sieht den Ursprung in den Methoden, die ICE anwendet.
Ich denke, wo der Vergleich seitens der Amerikaner eben hauptsächlich herkommt, ist, dass ICE eben jetzt schon so der Ruf des Überwachungsstaates, der Überwachungspolizei anhängt. Nicht zu Unrecht. Also die benutzen tatsächlich überwachungsstaatliche Methoden. Die kaufen zum Beispiel kommerziell verfügbare Datenbanken und vernetzen dann diese Daten mit den staatlich verfügbaren Daten. Und dadurch können sie ganz gut wirklich Individualprofile auch erstellen, um dann zu sagen, dieser Mensch, den wir abschieben wollen, der wird sich um diese Uhrzeit wahrscheinlich da und da aufhalten. Es geht auch darum, tatsächlich halt unautorisierte Einwanderer abzuschieben. Und wenn halt da ein paar andere Leute in die Mühlen geraten, so be it.
Doch wie unterscheidet sich die amerikanische Situation von der damaligen Schreckensherrschaft der Gestapo? Die Experten sind sich einig. Es ist sehr schwierig, beide Zeiten miteinander zu vergleichen. Es lassen sich manche Parallelen ziehen, aber es gibt auch wichtige Unterschiede. Der Historiker Brechtken warnt davor, beide Situationen gleichzusetzen.
Ich finde das hochproblematisch, es zu tun, weil man darf immer historische Vergleiche vornehmen und man sollte auch vergleichen. Und wenn man das vergleicht, dass ICE und Gestapo jeweils in ihrem Land sind, dann sieht man durch den Vergleich, dass man das auf gar keinen Fall gleichsetzen sollte und dass das, was ICE in den Vereinigten Staaten macht, in hohem Maße beklagenswert ist, aber dass es in gar keiner Weise eine ähnliche Funktion und Dimension hat, wie die Gestapo im Nationalsozialismus hatte. Sie sehen außerdem, dass die Zivilgesellschaft in den Vereinigten Staaten sich schon direkt nach dem Auftreten von ICE gegen diese Art von versuchter Übergriffigkeit formiert hat. Und die Tatsache, dass es diese große Zahl von Protesten gegen ICE gibt, spricht dafür, dass die amerikanische Zivilgesellschaft sich das auf Dauer auch nicht gefallen lassen wird.
Dr. Hünemörder sieht eine voranschreitende Spaltung in den USA durch den Einsatz von ICE. Zum einen würden Leute Abschiebungen befürworten, wenn kein Aufenthaltsrecht vorliegt. Gleichzeitig demonstrieren sie gegen das gewalttätige Vorgehen. Und viele BürgerInnen, darunter auch republikanische WählerInnen, realisieren, dass auch EinwanderInnen ohne kriminellen Hintergrund abgeschoben werden. Dabei hätte Trump die Mehrheit so dargestellt, als wären sie Schwerverbrecher, meint Hünemörder. Ein weiterer bedeutender Unterschied ist das Auftreten und Vorgehen beider Organisationen. Hönschemeyer erklärt, wie die Gestapo gegen ihre Gegner vorging.
Das muss man sich vergegenwärtigen, denn die Gestapo arbeitet schon nicht willkürlich, sondern sie macht sich selbst sozusagen Kriterien. Und wenn sie weiß, eine Organisation ist verboten, hat sie einen aus der Sicht des nationalsozialistischen Staates rechtlichen Grund, dagegen vorzugehen. Das muss man sich im Unterschied zu diesen ICE-Leuten, die ja mit einem erheblichen, öffentlich sichtbaren Aufwand agieren, hat die Gestapo diese Dinge immer vermieden. Razzien diesen Typs, wie wir die in den USA auf den Fernsehbildern sehen, gibt es eigentlich in Deutschland nicht. Die Gestapo hätte immer auch darauf hingewirkt, dass es nie Bilder von ihr gibt.
Es bleibt die Frage, was Trumps Agenda ist. Geht es wirklich nur darum, illegale Immigration zu unterbinden? Oder möchte er die USA nach seinen Vorstellungen umbauen? Und wie würde das aussehen? Hochgeschwender sieht den Verlauf kritisch.
Ja, es ist erstmal das Hauptziel, geht gegen illegale Migranten, aber dahinter steckt natürlich die Idee, die USA umzugestalten. Also man erkennt das bei Donald Trump und auch bei der Politik seiner Administration, bei dem Versuch, die Gesellschaft zu militarisieren, auch bei der permanenten Denunziation des politischen Gegners, der Medien. Das war ja schon in der ersten Amtszeit so, wo es ganz klar darum geht zu sagen, wir sind die eigentlichen patriotischen Amerikaner. Denken Sie daran, wie er jetzt über den Supreme Court gesprochen hat. Das sind von ihm selbst ernannte Richter, denen er vorwirft, sie würden ausländische Interessen vertreten. Sie hätten sich bestechen lassen. Sie seien Sprachrohre der extremen Linken, was immer das in den USA sein soll. Also insofern, da kommen verschiedene Dinge zusammen, wo man sehr deutlich erkennt, dass diese Administration sich doch in eine ziemlich autoritäre Richtung bewegt.
Die USA hat eine starke demokratische Tradition und eine starke Mehrheit ist weiterhin von dem System überzeugt. Trumps harte Machtdemonstrationen haben für Aufschrei im Land gesorgt. Es hat sich massenhaft Protest gezeigt. Viele US-BürgerInnen sind auf die Straßen gegangen. Auch online wird das Thema intensiv diskutiert. Medien greifen die Skandale auf und analysieren Zusammenhänge. Bekannte Persönlichkeiten sprechen sich vermehrt gegen ICE aus. Unter US-BürgerInnen bilden sich Netzwerke, um sich gegenseitig vor ICE-BeamtInnen zu warnen. Sie gehen gemeinsam demonstrieren. Gerade dieser Zusammenhalt und Protest war im nationalsozialistischen Deutschland nicht gegeben. Auch aus den Reihen der Republikaner ahnte Trump scharfe Kritik. Seine eigene Partei steht nicht bedingungslos hinter ihm. NachbarInnen mit ausländischer Herkunft werden nicht an den Staat verraten, wie es unter dem NS-Regime üblich war. Ohne die Denunziation der BürgerInnen wäre die Gestapo nicht in der Lage gewesen, so großflächig Deportationen vorzunehmen. Und dieses Element fehlt hier. Gerade bei der Fläche der USA sind weder die Apparate noch die Toleranz gegeben, dass sich dieses System etablieren könnte. Das Feindbild des Immigranten ist nicht so stark, wie es durch die Trump-Regierung projiziert wird. Das Land ist weiterhin auf die Arbeitskraft von ImmigrantInnen angewiesen. Die amerikanische Einheit ICE und die nationalsozialistische Gestapo sind also nicht zu vergleichen. Beide existieren in unterschiedlichen Kontexten und haben nicht die gleichen Voraussetzungen. Hochgeschwender vergleicht beide Situationen folgendermaßen.
Es gibt autoritäre Tendenzen, aber ich würde immer sagen, in den USA ist die Demokratie sehr viel stärker und tiefer verwurzelt als in Deutschland 1933 oder Italien 1922. Also hier gibt es eine 200-jährige Tradition. Die wirft man nicht einfach über Bord. Es gibt Föderalismus, es gibt eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit und Gerichte. Selbst konservative Richter weisen Trump in die Schranken. Insofern ist, auch wenn man versucht, autoritäre Strukturen durchzusetzen, gewissermaßen die gesellschaftliche Aufnahmebereitschaft oder Folgebereitschaft deutlich geringer als in Deutschland 1933.
Dennoch liegen Überwachung und exzessive Gewaltanwendung durch die amerikanische Polizei vor. Sie haben häufig ihre Befugnisse überschritten und unnötige Gewalt angewendet. Auch wenn ICE nicht mit der Gestapo gleichzusetzen ist, bleibt die amerikanische Lage angespannt. Die weitere Entwicklung der Situation ist abzuwarten.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.